Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von 1848 und Tief im Westen, dem Magazin. Ich bin wieder hier, wie immer, mit Philipp. Hi, Philipp.
Hallo, Claudio, ich grüße dich.
Philipp, der VfL hat am Wochenende gegen Kiel verloren in einem richtig wichtigen Spiel, einem klassischen Sechs-Punkte-Spiel. Und man hat verpasst, den Deckel quasi drauf zu machen, den Klassenerhalt zu sichern. Mit welchen Gefühlen gehst du aus dem Spiel raus?
Ja, du hast es schon angesprochen. Es war ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Man hätte Kiel auf 11 Punkte distanzieren können bei noch 7 Spielen, die verbleiben. Ich glaube, das hätte Holstein nicht mehr aufgeholt. Jetzt sind es nur noch 5. Also das ist eben genau dieses Sechs-Punkte-Spiel, das man jetzt verloren hat. Und deshalb wird es jetzt, glaube ich, ein wirklich heißer Herbst. Wir werden gleich noch ausführlich darüber diskutieren. Aber generell, glaube ich, hat dieses Spiel so viel hergegeben, dass wir darüber jetzt auch ausführlich diskutieren müssen. Also vom Gefühl her hätte ich gesagt, wieder ein klassisches Remis, aber am Ende trotzdem verloren. Das waren aus deiner Sicht so die Ursachen.
Ich glaube, man hat sehr, sehr unnötig verloren, gerade wenn man sich die Leistung in der ersten Halbzeit angeschaut hat. Ich glaube, Kiel wusste kein Stück, warum sie mit einer Führung in die Pause gegangen sind. Sie waren de facto zweimal vorm Tor. Wir haben die Kieler hinten eingeschnürt, waren eigentlich die ganze Zeit am Drücker. Ja, und dass man dann da mit 1-2 in die Pause geht, ist mehr als unglücklich. Man hat es verpasst, die Chancen auszuspielen. Man hat verpasst, schnell für Klarheit in diesem Spiel zu sorgen, durch eigenes individuelles Verschulden, durch eigene dumme Fehler. Und ja, aber am Ende steht eben auf dem Scoreboard ein 1-2 zur Pause. Man konnte die gute Phase nicht nutzen und bringt sich dadurch halt dann für die zweite Halbzeit in die Position, dass man ständig hinterherlaufen muss und bringt einen Gegner eigentlich zurück ins Spiel, der ja mit einer unfassbar schwachen Auswärtsbilanz in Bochum anreist. Man hat ja auch immer schon diesen Klassiker, diesen Running Gag, dass man sagt, der VfL Bochum ist ein hervorragender Aufbaugegner. Das sagen wir Fans ja auch immer selber. Und es hat sich mal wieder ein Stück weit bewahrheitet. Lass uns doch vielleicht mal sonst ein bisschen ins Detail reingehen, wenn man jetzt auch so die letzten Wochen sich anguckt. Ja, es gab die ein oder andere überzeugende Leistung. Die Bilanz unter Uwe Rösler insgesamt ist immer noch sehr, sehr positiv. Aber das ein oder andere Thema, über das wir vielleicht mal sprechen sollten, gibt es da sicherlich. Und das, was wir vielleicht auch ein bisschen ausführlicher erläutern sollten. Was fehlt denn der Mannschaft aktuell so aus deiner Sicht?
Ja, was fehlt? Also Uwe Rösler hat es nach dem Spiel auch gut angesprochen. Die Mannschaft kassiert aktuell zu viele Gegentore. Es war jetzt das zweite Spiel unter Uwe Rösler mit 3 Gegentreffern. Das andere war gegen Darmstadt. Da hat man am Ende immerhin einen Punkt geholt. Aber auch gegen Berlin war die Abwehr nicht sattelfest. Gegen Kaiserslautern gab es 2 Gegentore. Gegen Düsseldorf gab es 2 Gegentore. Insofern, ist jetzt aktuell, bezogen auf die letzten 4 Spiele, ein Schnitt von 2 Gegentoren pro Partie. Und das ist dann in Summe einfach zu viel, weil dann kommt man maximal zu einem Unentschieden und dann zu gewinnen wird es bei dieser Bilanz dann wirklich schwierig. Es waren aber zumeist individuelle Fehler. Also ich erinnere mich an das Spiel in Berlin, da war es dann Noah Losli, der den Elfmeter verschuldet. Jetzt war es dann aber auch eine Fehlerkette beim 1-2 gegen Holstein Kiel, als Erhan Masovic den Flankengeber von Holstein Kiel nicht richtig attackiert. Philipp Strom verliert den späteren Torschützen aus den Augen. Oder auch beim 0-1 Kalle Marschall mit einer verunglückten Ablage. Und ja gut, beim 2-3 pennen dann irgendwie alle, auch wenn man da schon in Unterzahl war. Also es ist ja jetzt nicht mal ein großes taktisches Problem, sondern es sind eher individuelle Mängel aus meiner Sicht, die dann zu diesen Gegentreffern führen. Und wie gesagt, diese Bilanz, 2 Gegentore pro Partie, das ist aus meiner Sicht zu viel.
Sehe ich sehr ähnlich. Ich glaube, wenn wir uns gerade die erfolgreiche Phase unter Uwe Rösler anschauen, als er hier dann aufgeschlagen ist, da war ja die Defensive de facto auch eine der Stärken, die wir hatten, ne? Also man hat kaum Gegentore kassiert. Man hat aus einer sehr, sehr stabilen Defensive heraus eben dann auch die sehr knappen Spiele mit dem entsprechenden Matchglück teilweise für sich entscheiden können. Man hat ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das genau dieses Matchglück war, was uns vielleicht auch ein Stück weit am Anfang der Saison gefehlt hat. Aber jetzt, gerade, wie du sagst, individuelle Fehler, vielleicht ist es dann ein Stück weit auch die individuelle Qualität, die dann jetzt doch ein bisschen abgeht. Lass uns doch mal vielleicht auf die eine Position gucken, die, glaube ich, auch aktuell im Umfeld sehr, sehr viel diskutiert wird. Das ist die Innenverteidigung. Man hat, Uwe Rösler hat eine sehr lange Phase jetzt mit Strom von Losli in der Innenverteidigung gespielt. Wenn man sich anschaut, wer da im Sommer geholt worden ist auf der Position, und Colin Kleine-Bekel, Kevin Vogt, Masovic ist geblieben, vom Bundesliga-Kader, der auch schon sehr, sehr gute Phasen in Bochum hatte. Strompf kam aus Ulm, da gab es einen anderen positiven Kommentar. Der ein oder andere hat damals schon gesagt, ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, ja, einen Innenverteidiger von einem Absteiger zu holen. Schalke hatte sich offensichtlich ja auch um ihn bemüht. Man hat ihn aber für sich gewinnen können. Also es wurde individuell schon auf dem Papier, wurden viele Transfers getätigt, und auf dem Papier hat man auch eine gewisse Qualität. Aber es scheint irgendwie nicht so ganz zu reichen, oder wie siehst du das?
Ja, ich befürchte, dass die Innenverteidigung auch in den Wintermonaten zu positiv gesehen wurde, weil Timo Horn nachweislich viele Punkte auch gerettet hat. Also, wenn man sich die sogenannten Expected Goals anschaut, also wie viele Tore hätten eigentlich fallen müssen aufgrund der Qualität der Chancen, die der Gegner hatte, dann hätte der VfL beispielsweise gegen Hannover, gegen Elversberg, mehr Gegentore kassieren müssen, hätte diese Partien eigentlich auch verlieren müssen. Es gab auch Partien, da hat man vorne seine eigenen Chancen nicht gut genug genutzt, beispielsweise zu Hause gegen Paderborn oder auch auswärts gegen Münster. Aber es gab Spiele, da hat Timo Horn ein bisschen die nicht ganz so gute Abwehrleistung auch kaschiert. Und das liegt aber nicht nur an der Innenverteidigung, aber speziell auch daran. Ich bin da ganz deiner Meinung, dass in der Innenverteidigung mindestens mal ein Leistungsträger fehlt. Ein Spieler, bei dem man sagt, der zählt zur gehobenen Zweitligaklasse. Und den hat man eben nicht. Noah Losli ist in gewisser Hinsicht zuverlässig, aber spielt am Limit. Philipp Strom spielt auch an seinem Limit. Wobei die beiden unterscheiden sich insofern, dass ich immer denke, Noah Losli weiß eher, was er nicht kann, als Philipp Strompf, wenn ich dessen Spielaufbau beobachte. Dann hat man Kevin Vogt, der einfach körperlich noch nicht stabil ist, der in Berlin zwar eine ordentliche Leistung gezeigt hat, aber das war eben auch nur in Anführungsstrichen eine Dreiviertelstunde, und das Tempodefizit in der Abwehr wird er auch nicht beheben können. Und Erhan Masovic hat jetzt zum wiederholten Male gezeigt, dass es halt eben mit 80, 90% nicht geht. Also so wirkt es auf mich immer. Wenn ich den spielen sehe, dann denke ich mir immer so, wann gibt er denn jetzt wirklich mal Vollgas? Also es ist immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse, und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen sein Problem, weil eigentlich könnte er aufgrund seiner Qualität auch Losli und Strom verdrängen. Also, aber ich will es nicht nur an der Innenverteidigung festmachen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Claudio.
Ja, ich glaube, diesen Leistungsträger, den du gerade beschrieben hast, da hat man sicherlich vor der Saison mit Kevin Vogt geplant, dass der in der Innenverteidigung dieser Leistungsträger wird. Natürlich damals noch geplant als Dreierkette, nicht als Viererkette. Aber um da wieder die Verantwortlichen zu zitieren, für Kevin Vogt hat man sich gestreckt, und ich denke, da wird man sich ein anderes Leistungsniveau erhofft haben. Das Gleiche gilt, denke ich, auch für Colin Kleine-Bekel, der mit großen Vorschusslorbeeren gekommen ist. Klar, er kam aus einer Verletzung mit zwei Kreuzbandrissen, war körperlich ja auch noch weit weg von Profiform. Ich denke, da wird man sich auch erhofft haben, dass es bei ihm deutlich schneller geht, als es das am Ende der Fall war. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, weil zum Beispiel Colin Kleine-Bekel hat man in der Vorbereitung schon gesehen, dass er noch ganz weit weg von dem Niveau ist, wo er eigentlich sein müsste. Und man hat auch in den paar Spielen, die er in der zweiten Mannschaft gemacht hat, gesehen, dass dieses Vertrauen in den Körper noch nicht noch wieder so da ist, und man hat sich da auf der Position massiv verkalkuliert. Ich sehe das, was Noah Losli und Strompf angeht, sehr ähnlich. Ich glaube, bei Losli weiß man immer ein Stück weit, was man bekommt. Er ist ein solider Innenverteidiger, aber dann hört es halt eben auch auf. Er ist nicht der die Spiele alleine gewinnt. Das muss man auch so hart sagen. Er hat sicherlich eine sehr, sehr gute Phase gehabt, hat sehr stabil gespielt. In den ersten Wochen und Monaten unter Uwe Rösler hat das sehr, sehr gut gemacht, aber ja, ist halt eben limitiert in seinem Niveau. Bei Strumpf, ich werde mit dem Spielertypen einfach nicht so richtig warm. Es wirkt alles so ein bisschen, ja, hölzern, und es wirkt alles so ein bisschen Ich will nicht sagen, da fehlt so eine gewisse Eleganz in der Verteidigung. Das war, ich will hier keine Hackespitze 1, 2, 3 hinten sehen, aber es sieht alles so ein bisschen zufällig aus und unsicher. Und ich glaube, das strahlt sich dann natürlich auch aus. Und natürlich kann man es nicht nur auf einen Mannschaftsteil festmachen, aber ich glaube, die Innenverteidigung steht exemplarisch dafür ein Stück weit auf, was im letzten Sommer einfach falsch gelaufen ist und wofür man jetzt gerade die Rechnung bezahlt. Aber ich glaube, ob man das auf eine andere Position zu gucken, wo es vielleicht nicht ganz so schlecht aussieht. Man hat im Winter die Rechtsverteidigerposition verstärkt. Man hat Olsen geholt, obwohl man mit Morgalla de facto einen der besten Transfers des letzten Sommers auf der Position hatte, der auch bisher sehr, sehr gut performt hat. Wie denkst du über die Position?
Ja, ich verstehe, dass Oliver Olsen jetzt auch auf Einsatzzeiten kommt. Erstens, weil er es nicht schlecht gemacht hat. Er hat eine gute Leistung gegen Kaiserslautern gezeigt. Gegen Berlin war er aus meiner Sicht in der Viererkette in der ersten Halbzeit nicht der Schwächste, auch wenn er zur Halbzeit ausgewechselt wurde, aber auch weil er verwarnt war. Aber Morgalla hat dann in der zweiten Halbzeit gezeigt, worin der Unterschied liegt. Nämlich Leandro Morgalla hat einfach noch ein bisschen mehr Tempo. Sowohl im Rückwärts- als auch im Vorwärtsgang. Und deshalb hat es mich schon überrascht, dass Olsen starten durfte gegen Kiel. Und ich finde, Morgalla ist der stabilste und auch zugleich schnellste Innenverteidiger, den der VfL Verteidiger, ich streiche Innenverteidiger, jetzt könnte er auch spielen, aber Verteidiger, den der VfL in dieser Saison hat und den dann auf der Bank zu lassen, auch wenn er mal zwei, drei schwächere Spiele dabei hatte, aber ich finde trotzdem, er ist der konstanteste. Und den dann nicht spielen zu lassen, finde ich dann schon schwierig. Wir wissen alle, der wird im Sommer weg sein, weil er nur ausgeliehen ist. Und die Kaufoption greift nur im Aufstiegsfall, der wahrscheinlich jetzt auch schon rechnerisch nicht mehr möglich ist oder fast nicht mehr möglich ist. Wobei ja im Winter auch noch vielfach geredet wurde, das darf man auch nicht vergessen. Aber trotzdem muss man, finde ich, Morgalla spielen lassen. Man darf nicht den Fehler machen, jetzt zu sagen, okay, man entwickelt jetzt schon die Mannschaft für die neue Saison. Ich verstehe den Gedanken dahinter und es wird auch schwierig sein, dann den Umbruch im Sommer zu gestalten. Aber ich finde, jetzt muss die beste Elf spielen und dazu gehört auch Leandro Morgalla, auch wenn Oliver Olsen es nicht schlecht macht. Aber ich finde, Leandro Morgalla ist aktuell immer noch der Stärkere. Und wenn man ihn dann rechts hinten nicht spielen lässt, dann muss man vielleicht doch nochmal überlegen, ihn innen spielen zu lassen. Wobei ich frage mich, ob das jetzt noch Zeit ist für sogenanntes Experiment. In jedem Fall ist klar, Uwe Rösler muss jetzt die beiden Innenverteidiger finden, die dann auch den Rest der Saison durchziehen. Und die optimale Kombi, die muss er jetzt in der Länderspielpause finden. Sind ja viele Nationalspieler unterwegs, aber die Innenverteidigung ist komplett und die Zeit muss er nutzen, wobei Morgalla ist unterwegs.
Ich tatsächlich eine bisschen andere Meinung zu. Also ich finde, das Leistungsniveau von Olsen ist in meinen Augen sehr, sehr hoch. Er hat sich sehr, sehr schnell an das Tempo angepasst in der zweiten Liga. Und ich kann es durchaus verstehen, dass man ihn dann spielen lässt. Ich verstehe nur nicht, warum Morgalla dann eben gar keine Option ist für die Innenverteidigung. Ja, er ist von der Statur her sicherlich ein bisschen anderer Typ, als es ein Strumpf oder ein Losli sind. Aber ich glaube, wir haben jetzt oft genug gesehen, dass das Thema Geschwindigkeit ein relativ großes ist, bei uns in der Innenverteidigung. Und da kann ich ehrlicherweise nicht so ganz nachvollziehen, warum er da anscheinend noch gar keine Option ist. Würde ihn gerne mal in der Innenverteidigung sehen, gegebenenfalls auch neben Kevin Vogt, wenn er eben wieder fit sein sollte. Ich glaube, das könnte sowohl tempotechnisch, weil Kevin Vogt auch nicht der langsamste Spieler ist, auch wenn man das immer irgendwie denkt. In der Spitzengeschwindigkeit war er in der letzten Saison gar nicht so schlecht. Neben Morgalla, ich glaube, das könnte uns schon ein Stück weit Abhilfe schaffen, sowohl über der Geschwindigkeit, aber auch auf der spielerischen Komponente. Weil ich finde, Morgalla ist fußballerisch jetzt auch spielt da nicht nur Langholz nach vorne, sondern hat auch das ein oder andere Mal schon gezeigt, dass er technisch nicht der Allerschlechteste ist. Würde mich freuen, wenn man die Kombination mal sehen kann. Ansonsten bin ich natürlich bei dir, wenn man Morgalla stärker sehen sollte, gerade mit Blick darauf, dass das Polster nach unten jetzt gar nicht so groß ist, muss natürlich die erste Elf spielen, die stärkste Elf. Wobei Olsen für mich im Gesamtpaket bisher ein sehr, sehr guter Transfer ist und ich auf der Rechtsverteidigerposition für die kommende Saison zumindest recht wenig Bauchschmerzen habe, wenn er den Stammplatz übernehmen sollte.
Ja, also ich wollte jetzt damit auch gar nicht Olsens Leistung schmälern. Ich muss ja für den Kicker auch immer Noten geben. Also der hat bislang in der Abwehr auch wirklich gute bis solide Noten bekommen. Insofern sehe ich aber die Problematik, dass man dann Morgalla auf der Bank hat und da sehe ich ihn eben aufgrund seines Leistungsvermögens nicht. Aber ich finde, wenn wir uns so ein bisschen die Mannschaft jetzt auch nochmal aus dem Kiel-Spiel angucken oder auch aus den Partien davor, dann verstehe ich nicht so ganz, was Uwe Rösler mit Matusz Bero vorhat. Ich weiß, im Netz wird sehr über ihn hergezogen, hat auch wieder too much in meinen Augen, aber von einem Kapitän erwarte ich mehr, erwarte ich fußballerisch mehr, erwarte ich dann auch Cleverness, wenn er die gelbe Karte hat, dann nicht so ein Foul zu begehen, dass er vor der 60. Minute die Ampelkarte sieht. Bislang habe ich nicht gesehen, dass Matusz Bero stärker ist als die beiden Mittelfeldspieler, die da sind. Mats Panewijk und Gaetan Lenz haben eine gute Saison gespielt. Ja, Gaetan Lenz ging auch ein bisschen durch. Aber das muss man dem Jungen dann auch mal zugestehen. Aber bislang sehe ich nichts, was rechtfertigt, dass Matusz Bero spielt und nicht Gaetan Lenz. Insofern ist das vielleicht jetzt auch die Chance, die Sperre zu nutzen und dann eben nicht auf Matusz Bero zu setzen. Also ich persönlich habe da jetzt noch nicht erkannt, was er der Mannschaft konkret gibt. Oder habe ich was übersehen?
Ich glaube, da hast du gar nichts übersehen. Bei Matusz Bero muss ich immer ehrlicherweise sagen, traue ich den Leistungen hinterher, die er ab und zu bei uns in der ersten Liga gezeigt hat, weil ich fand, da war er schon ein recht starker Box-to-Box-Spieler, hat mit seinen Läufen immer sehr, sehr gut Tiefe auch angeboten. Ich erinnere mich gerne zurück an dieses Heidenheim-Spiel kurz vor Weihnachten in der letzten Bundesliga-Saison, was wir gewonnen haben, wo Matusz Bero ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Aber von diesem Matusz Bero ist gerade sehr, sehr wenig übrig, fast gar nichts mehr übrig. Gerade von einem Kapitän und einem Spieler, der im Sommer ja eigentlich auch gerne mit zur WM möchte, erwarte ich einfach ein anderes Leistungsniveau. Und er ist ganz, ganz weit weg von dem Matusz Bero, den wir hier schon in Bochum gesehen haben. Und wie du sagst, rechtfertigt mit kein bisschen seine Einsätze. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass Uwe Rösler Gaetan Lenz gewisse Pausen zugestehen möchte. Der mit seinen 19 Jahren hat er bisher eine hervorragende Saison gespielt. Ja, hängt, wie du es gerade meintest, hängt ein paar Punkte ein bisschen durch. Aber es ist trotzdem erstaunlich, wie konstant er ist und wie wenig andere Spieler an ihr Leistungsniveau herankommen. Und ich frage mich dann immer, liegt es an dem Motivationsniveau, dass er sich selber vielleicht doch eher irgendwo in der ersten Liga sieht, was er aber dann auch wieder mit Leistung rechtfertigen müsste? Oder woran liegt es, dass er die PS kein Stück mehr auf die Straße bekommt? Ich glaube, er hat in dieser Saison bisher ein gutes Spiel gemacht und das war das erste Spiel von Uwe Rösler gegen die Hertha, wo er positionsfremd auf der 6 gespielt hat. Ich weiß es nicht, was mit ihm los ist, aber mit der Form, die er gerade zeigt, hat er nichts in der Startelf zu suchen.
Ja, aber er ist eben auch kein klassischer Sechser. Mats Panewijk ist es auch nicht. Deshalb glaube ich, ist auch diese Kombination der beiden nicht so ganz passend. Richtig. Also da sehe ich schon eine Problematik. Aber die löst sich ja jetzt zumindest mal im Spiel gegen Magdeburg, weil Bero gesperrt ist. Correct. Ich glaube, Koji Miyoshi in der Offensive ist unumstritten.
Toll.
Er macht das wirklich gut. Ist der Einzige, der auch mal in den Dribbling geht, der mal einen Überraschungsmoment hat. Francis Onyeka war jetzt zuletzt angeschlagen, hat jetzt leider 3 Länderspiele zu bestreiten. Mal gucken, in welchem Zustand der zurückkommt. Fehlt irgendwie auch Philipp Hofmann, viel gescholten. Das muss man, finde ich, auch mal an der Stelle sagen. Der steht jetzt bei 15 Scorerpunkten. Das ist im Ligaschnitt ist er da in den Top 10. Also 8 Tore, 7 Vorlagen. Vielfach kritisiert. Ja, er hatte auch eine schwierige Zeit zu Saisonbeginn, als es gar nicht lief, als dann auch seine verschwiegene Vertragsverlängerung dazu kam und so. Aber der hat sich gesteigert und nicht nur aufgrund seiner beiden Tore jetzt gegen Holstein Kiel, finde ich, hat er auch mal ein Lob verdient. Also gerade, was der sich auch zwischendurch anhören musste und was ich da hier und da gelesen habe. Insofern ist das ein, sagen wir mal, etwas auf jeden Fall überdurchschnittliches Zweitliganiveau. Er kommt sicherlich nicht mehr an die Zeiten dran, wo er dann 15 Tore plus geschossen hat. Aber das ist jetzt erstmal vollkommen in Ordnung. Und da sehe ich jetzt gerade das geringste Problem.
Ja, Hofmann hat sich auf jeden Fall gesteigert. Ich glaube auch, weil das Spiel jetzt deutlich mehr auf ihn zugeschnitten ist, als es das vielleicht in der Vergangenheit war. Wie du es gesagt hast, er ist körperlich nicht mehr der schnellste Spieler. Also in Laufduelle braucht man ihn nicht mehr schicken. Ich glaube, es gab die eine oder andere Situation, wo man das auch schon im direkten Duell dann gesehen hat, wo er selber gemerkt hat, beim Laufduell schon, scheiße, ich kann da nicht mehr weglaufen. Aber auch so seine Ablagen und so, ich finde, das macht er sehr, sehr gut. Sein Positionsspiel ist im Vergleich zum Anfang der Saison deutlich besser geworden. Das ist viel mehr eingebunden ins Spiel. Und ja, was du gerade schon meintest, Francis Onyeka, ich glaube, gestern war ein hervorragendes Spiel, wo man gesehen hat, Callum Marshall ist individuell ein toller Spieler. Durch seine giftige Art kommt er sehr, sehr gut in Bochum an, bietet auch immer wieder durch seine Steckpässe, aber auch seine Läufe ein gutes Element im Spiel an. Aber jetzt kommt das Aber. Ich glaube, man hat gesehen, dass der Spielertyp Francis Onyeka eben gefehlt hat. So ein klassischer Zehner, der das Spiel ein bisschen ordnet, der ja, der ein Stück weit auch dirigiert. Und das ist Callum Marshall vom Typ her einfach nicht. Das Spiel ist deutlich eindimensionaler in der Offensive, wenn Francis Onyeka nicht auf dem Platz steht. Und ich glaube, das ist auch so mit Blick auf den Sommer für mich tatsächlich eine, neben den anderen ganzen Baustellen, die wir haben werden, eine der wichtigsten Erkenntnisse, die man jetzt in den letzten Wochen auch so sammeln konnte, dass der klassische Zehner vielleicht doch noch nicht ganz ausgedient hat und es unfassbar wichtig wird, im Sommer einen Spielertypen zu holen, der das Spiel in der Offensive lenken und dirigieren kann. Also wenn ich alleine auch an die Aufstiegssaison zurückdenke, da hatten wir mit Jules einen klassischen Zehner in der Startelf, der eben auch ja, das Spiel an sich gerissen hat und Dreh- und Angelpunkt war. Und ich glaube, ein Stück weit braucht es anscheinend das auch in unserer Offensive, um ein geordnetes Offensivspiel zu haben. Oder wie siehst du das?
Ja, sehe ich ganz ähnlich, wobei ich das jetzt spannend finde, auch im Zusammenhang mit der Personalie Marshall. Also es ist ja bekannt, dass der VfL ihn gerne im Sommer verpflichten würde. Das wird verdammt schwierig, finanziell. Es liegt auch ein Stück weit daran, was bei West Ham passiert. Ich glaube, alle VfL-Fans wollten West Ham gerade die Daumen drücken, dass sie den Klassenerhalt schaffen, weil dann haben die eher keine Verwendung für Marshall in der Premier League. Wenn sie absteigen, könnte ich mir vorstellen, dass er in der Championship dann häufiger spielen würde. Insofern muss man da wirklich abwarten, wie es weitergeht. Aber wie würde man den dann einbinden? Also jetzt hat er an der Stelle von Onyeka gespielt, aber er ist eben nicht, wie du gerade sagtest, auch richtigerweise ein klassischer Spielmacher. Panevik möchte man gerne behalten. Es ist aber auch eher dieser sogenannte Box-to-Box-Spieler, sehr laufstarker Mittelfeldspieler. Das ist auch kein Kreativgeist, dann wird man einen klassischen Sechser brauchen, wie man heutzutage immer sagt, die Holding Six, also ein Ersatz für Lenz. Wo baut man dann Marshall ein? Also das fände ich spannend. Und das müssen natürlich auch die Kaderplaner erörtern, wie das dann in der Kombi zusammenpasst. Ich bin auch fein damit, wenn man sagt, man braucht natürlich unterschiedliche Spielertypen, aber muss man dann bei Marshall in Anführungsstrichen all in gehen. Obwohl ich den Spielertypen sehr mag, aber man muss natürlich schauen, wie bindet man ihn ein und wie passt er auch am besten zur Mannschaft. Das wird definitiv eine Herausforderung bei der Kaderplanung, wobei die ja jetzt leider auch aufgrund der Ergebnisse jetzt so ein bisschen ja, nicht zurückgestellt wird, intern wird weiterhin intensiv geplant, aber es wäre natürlich hilfreich, wenn der Klassenerhalt baldmöglichst fix wäre. Also da schaue ich so ein bisschen auch sorgenvoll auf den April, weil einerseits Chance, andererseits Risiko bei den Partien. Wie siehst du das? Also glaubst du, dass der VfL gegen Magdeburg den großen Schritt schon machen kann? Weil umgekehrt würde es ja bedeuten, wieder ein 6-Punkte-Spiel. Wenn man das verliert, dann rutscht man ja so richtig unten rein.
Ich glaube, man hat es jetzt in den nächsten Wochen einfach ganz klar in der eigenen Hand. Geht man als Gewinner aus den Spielen, dann ist der Klassenerhalt aufgrund wieder dieser 6-Punkte-Thematik sehr, sehr schnell in trockenen Tüchern. Und dann kannst du auch anders planen. Aber sollte man jetzt ein, zwei ne der nächsten Spiele gegen direkte Konkurrenten irgendwie nicht ziehen, dann kann es nochmal verdammt eng werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Mannschaft den Klassenerhalt packt, weil die Qualität hat sie, auch wenn der Anspruch vor der Saison komplett anderer war. Aber ja, Psychologie spielt halt im Fußball auch immer eine große Rolle, ne? Und ich erinnere mich ja noch an vor 2 Jahren, als man dann auf den letzten Metern noch in die Relegation reingerutscht ist, wo auch schon alle dachten, eigentlich ist man so gut wie durch. Deswegen, ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen. Man hat es in den eigenen Händen und ich bin gespannt, ob man die Psyche, den Kopf im Griff hat oder ob man sich da nochmal ja, selber ins Schleudern bringt.
Ich glaube, das wird auch nicht mehr passieren, weil wenn man an die ominöse 40-Punkte-Marke denkt, dann sieht man ja, der VfL ist nur noch 7 Punkte davon entfernt. Er hat noch 7 Spiele. Spielt jetzt in den kommenden 5 Partien gegen Mannschaften, die hinter dem VfL stehen. Also ja, es kann immer noch schief gehen, aber 2 Siege in meinen Augen reichen. Dann fällt nochmal ein Unentschieden und dann wäre man safe. Aber klar, es gegen Magdeburg ist wieder ein 6-Punkte-Spiel und das ist auch psychologisch wichtig, weil wenn man das verliert, dann rutscht man unten rein, womit vielleicht auch die Mannschaft nicht mehr gerechnet hat. Und dann ist man wieder in einer Drucksituation. Deshalb das Spiel gegen Magdeburg, vor ja auch einer durchaus eindrucksvollen Kulisse, das wird schon besonders sein. Und ich würde schon fast sagen, ich würde sogar eine Unentschieden nehmen. Das würde mir in dem Spiel eher reichen als vielleicht in anderen. Ist zumindest meine Position, auch wenn natürlich ein Sieg viel, viel hilfreicher ist, das wissen wir alle, aber bloß nicht verlieren.
Bis Magdeburg sind es aber noch ein paar Tage und tatsächlich ist das, was auf dem Platz passiert, aber auch aktuell nicht das Einzige, was an der Castropper los ist. Die Fangremium-Wahl steht an, Philipp. Was kannst du uns dazu noch erzählen?
Ja, vielleicht noch ein kleiner Blick darauf, weil das vielleicht auch so ein bisschen untergeht. Aber wir wurden ja auch im Podcast oder in den Kommentaren von euch immer wieder gefragt, wie geht es bei unterschiedlichen Fan-Themen weiter? Es gab viele Anknüpfungspunkte, zuletzt Vorfälle in Düsseldorf oder beim Heimspiel gegen Stuttgart. Und das ist eigentlich die Chance. Am Mittwochabend können alle Vereinsmitglieder und Fanclubmitglieder sind wahlberechtigt und können das Fangremium des VfL Bochum wählen, also eine Interessenvertretung der VfL-Fans. 7 Fans können in dieses Gremium hineingewählt werden. Die Kandidatenliste wurde an alle Vereinsmitglieder auch verschickt. Und das ist die Chance, dann eben auch eigene Vertreter dort in dieses Gremium zu entsenden, um sich dort auch gehört zu fühlen und dann vielleicht auch solche Themen zu besprechen, die wir hier auch schon erörtert haben und die natürlich auch auf den Tribünen diskutiert werden. Also vielleicht dafür nochmal so die Werbung, auch an der Vereinsdemokratie teilzuhaben.
Aber auch zu unserem lieben Stadion gibt es noch ein paar News bezüglich des Umbaus. Was hast du denn da noch gehört?
Ja, am kommenden Montag, ganz früh morgens wird der sogenannte Totalunternehmer vorgestellt. Also es wird ein Unternehmer sein, der den Stadionumbau ab Sommer aus einer Hand gestalten wird. Und wir haben ja auch in den vergangenen Tagen, auch die Kollegen der WAZ haben schon darüber berichtet, ein bisschen mehr sickert jetzt durch. Ich werde da in der kommenden Woche auch nochmal ausführlich drauf eingehen, was das denn alles bedeutet. Also wie lange wird der Stadionumbau dauern? Was für Einschränkungen gibt es für die Fans? Das ist natürlich auch großes Thema. Ich habe auch schon ein paar Zuschriften bekommen. Was bedeutet das für Menschen, die eine Dauerkarte haben? Müssen sie umziehen oder nicht? Die Antworten fehlen teilweise auch gerade noch ein bisschen. Ich bleibe da aber am Ball und werde euch da in der nächsten Woche auch einen Text zu liefern. Und es gibt aber auch nochmal eine Kostendiskussion, auch in politischen Gremien und so. Also all das werde ich nochmal für euch aufbereiten. Aber klar ist, der Totalunternehmer ist jetzt gefunden, übrigens später als gedacht. Also das sollte eigentlich schon vor einigen Monaten passieren. Jetzt wird man den allerdings vorstellen und dann soll es auch zügig in wenigen Monaten losgehen. Klar ist, der VfL wird seine Mitglieder oder seine interessierten Fans auch nochmal einladen. Es soll eine Infoveranstaltung geben, um dann vielleicht auch die eine oder andere Frage, die jetzt noch unbeantwortet ist, loszuwerden und vielleicht auch eine Antwort zu kriegen.
Ich glaube, es ist ein Thema, was emotional auch alle sehr mitnimmt. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie der VfL das ganze Thema in der Kommunikation begleiten und gestalten wird,
Das
ohne dass sich irgendjemand nicht wirklich mitgenommen fühlt. Ich glaube, das wird eine riesige Herausforderung sein. Aber dann lass uns doch erstmal die kommende Woche abwarten und gucken, was da passiert.
ja, also ich vielleicht noch mal kurz dazu. Also ich glaube, das wird uns schon einige Zeit beschäftigen, weil es wird so sein, dass in der kommenden Saison dann deutlich weniger Fans ins Stadion passen. Dann werden noch mehr Menschen leer ausgehen. das oder es werden Menschen umziehen müssen. Also das wird nicht einfach sein, aber darauf müssen sich dann eben alle einstellen. Also ein Umbau oder eine Sanierung im laufenden Betrieb hat dann eben auch genau diese Nachteile. Schöne Grüße gehen raus nach Münster, die erleben das gerade. Geringe Kapazität, Fans müssen immer wieder sich auf neue Situationen einstellen. Das gehört leider dazu.
Ich bin gespannt, wie wir das in Bochum regeln werden. Ich hoffe, halbwegs fanfreundlich, weil der 12. Mann im Ruhestadion ein nicht sehr unerheblicher Faktor ist, wie man auch immer wieder von gegnerischen Spielern hört. Ich hoffe, dass man trotzdem eine schöne Atmosphäre generieren werden könnte und ja, sich alle gegebenenfalls auch damit abfinden können, im Zweifel mal für ein halbes Jahr oder wie lange es auch notwendig ist, umziehen zu müssen. Anders wird es leider nicht gehen. Dafür bleiben wir in der Castroper Straße und das war ja mit breiter Mehrheit der Wunsch der Anhängerschaft. Deswegen, lass uns sehen, wie sich das entwickelt. Erstmal die Infos des Vereins abwarten. Ich glaube, dann werden wir wieder genug Diskussionsstoff haben. So, mit Blick auf die Uhr haben wir die halbe Stunde, glaube ich, wieder ganz gut vollgemacht. Punktlandung. Danke dir, Philipp. Hat wieder viel Spaß gemacht und danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir versuchen es aufzunehmen.
Danke dir, Claudio. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis bald.